Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Braucht es Weltraumforschung für effektiveren Klimaschutz? Was können wir von anderen Planeten lernen? Und gibt es vielleicht doch den Planeten B? Spannende Fragen, die ich heute gemeinsam mit Christiane Helling besprechen werde. Schön, dass Sie heute im Podcast sind.
Vielen Dank.
Wir führen das heutige Gespräch übrigens online. Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich hoste diese Podcast-Folge und möchte am Beginn wie immer kurz unsere Expertin vorstellen. Professor Dr. Christiane Helling ist eine promovierte Astrophysikerin und Expertin für Weltraumforschung. Sie leitet das Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat einen beeindruckenden akademischen Werdegang in der Erforschung der Atmosphären von Exoplaneten und der Entwicklung innovativer Modelle für die planetarische Atmosphärenforschung. Ihre Arbeit trägt maßgeblich zum Verständnis der Bedingungen auf fernen Planeten und deren Potenzial für Lebensformen bei. Aber ich würde gern gleich einmal mit der ersten Frage das Thema aufmachen. Generell einmal, was ist alles Weltraumforschung und warum hat die Weltraumforschung einen wichtigen Bezug zum Klimaschutz?
Weltraumforschung ist ganz viel. Weltraumforschung fängt bei dem Bau von weltraumtüchtigen Instrumenten an, mit denen wir Messungen vor Ort in der Erdatmosphäre oder in der Sonnenatmosphäre oder auch in den Atmosphären anderer Planeten in unserem Sonnensystem durchführen. In den letzten Jahren durchaus auch sogenanntes Remote Sensing, wo wir dann auch die Atmosphären von extrasolaren Planeten untersuchen. Und Weltraumforschung ist aber auch ganz viel das Verständnis der Physik, der Chemie, jener Prozesse, die dazu führen, die Beobachtungen, die wir machen mit den Weltraumteleskopen und Weltrauminstrumenten, zu erklären. Das bedeutet also, Weltraumforschung ist ganz eng die Verbindung zwischen der Instrumentenentwicklung, der physikalisch-chemischen Modellierung und der Datenanalyse, so wie wir das hier am Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften machen. Jetzt, was hat das mit Klimaforschung, mit Klimaschutz zu tun? Ich würde sagen, Weltraumforschung bringt einfach schon diesen Ansatz der Nachhaltigkeit in sich. Also Nachhaltigkeit ist für uns in der Weltraumforschung eine Notwendigkeit. Ganz einfach deshalb, weil jedes Gramm zu viel zusätzlichen Treibstoff kostet. Ich würde das gerne in drei Aspekte einteilen, diese Notwendigkeit für die Nachhaltigkeit. Und daraus lassen sich dann natürlich auch sehr gut Aspekte für unser Leben hier auf der Erde ableiten. Es geht ums Wissen, es geht um die Technologie und die Technikentwicklung, aber es geht auch um soziale Belange. Und aus meiner Sicht spielen die alle für uns in das große Thema des Klimaschutzes, in das große Thema der Nachhaltigkeit hinein. Zum Wissen. Beim Wissen geht es natürlich ganz wesentlich darum, dass wir das Wissen, was wir über die vielen Jahre akkumuliert haben, weitergeben, aber auch weiterentwickeln. Und ich kann dann gerne auch ein Beispiel dazu geben, wie wir das ganz aktiv betreiben. Im Bereich der Technik, hier geht es für uns ganz wesentlich darum, verlässliche, nachhaltige Instrumente zu bauen. Und der Grund ist ganz einfach, wir können nie jemanden hinschicken und dieses Instrument reparieren. Also der Waschmaschinenansatz, wo die Waschmaschine nach 3 Jahren kaputt geht und ich mir dann eine neue kaufen muss, ist ganz schlecht. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir kleine Instrumente bauen, um die Masse, um das Gewicht möglichst gering zu halten. Das heißt, wir benötigen weniger Treibstoff. Das heißt, wir müssen schon von Beginn an ressourcenorientiert arbeiten. Dann müssen die Instrumente langlebig sein. Wie gesagt, also wenn wir zum Jupiter fliegen, das sind dann 10 hoch 11 Kilometer, und dort jemanden hinzuschicken, um ein Instrument zu reparieren, ist schlichtweg unmöglich. Und dann ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt die Technologieentwicklung selbst. Also zum Beispiel müssen wir in der Lage sein, unsere Instrumente so zu bauen, dass sie große Temperaturschwankungen, und hier sehen Sie vielleicht schon den Link, große Temperaturschwankungen nicht nur überleben, sondern perfekt unter diesen Bedingungen arbeiten. Denn im Endeffekt geht es für uns darum, extrem gute Daten wieder auf die Erde zu übermitteln und dort physikalisch auszuwerten. Der letzte Aspekt ist tatsächlich der soziologische Aspekt. Und hier möchte ich darauf hinweisen, dass auch schon in der Weltraumwissenschaft diverse Teams nicht nur Standard, sondern eine Notwendigkeit sind. Also wir hängen davon, wir sind, für uns ist es ganz wesentlich, dass wir verschiedene Wissenschaftsbereiche, verschiedene Technologiebereiche gemeinsam bearbeiten, das im Team tun und so einfach auch das Wissen allgemein teilen. Vielleicht erstmal soweit. Ich hätte da noch das ein oder andere Beispiel, wenn das dann von Interesse ist.
Ja, ich glaube, die Beispiele, vielleicht können wir die später noch einbringen. Ich würde ganz gern noch auf die Rolle der Weltraumtechnik kurz eingehen. Welche Rolle spielt denn da auch Österreich mit seinen Unternehmen, sowohl in der Forschung als auch dann tatsächlich in der Entwicklung?
Also Österreich ist ein relativ aktiver Player im Bereich der Weltraumtechnik. Also Sie kennen sicher vielleicht das Austrospace Network. Das ist ein Netzwerk von Unternehmen, die sich tatsächlich in der Weltraumtechnologieentwicklung und Bereitstellung zusammengefunden haben. Wir selbst am Institut für Weltraumforschung sind an 24 augenblicklichen und zukünftigen Weltraummissionen beteiligt. Das heißt, die Technologie, die hier in Österreich entwickelt wird, wird halt sehr nachhaltig entwickelt, auch im Sinne von zukünftigen Weltraummissionen. Also alles das, was Österreich jetzt entwickelt, an Wissen und an Technologie natürlich, ist die Basis für die Beteiligung an Weltraummissionen, nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, eben auch im Satellitenbereich in der Zukunft.
Und wie kann jetzt die Raumfahrt bei der Energiewende helfen?
Ich glaube, hier muss man sich überlegen, was das eigentlich genau bedeutet. Also lassen Sie mich das auf Weltraumwissenschaften wieder zurückbringen. Weltraumwissenschaften ist ganz wesentlich davon abhängig, wie schon erwähnt, geringe Gewichte zu erzeugen und damit extrem ressourcenschonend zu agieren. Jetzt kann man sich aber auch überlegen, welche Art von Instrumenten und welche Art von Weltraummissionen wir tatsächlich bauen können. Und das sind zum Beispiel jene, die sehr weit in das äußere Sonnensystem sich hinaus bewegen. Und je weiter man von der Sonne entfernt ist, je weiter man sich von der Sonne entfernt, umso weniger Photonen stehen einem zur Verfügung. Photonen bedeuten Licht und für uns in der Weltraumwissenschaft bedeutet das nicht nur, Licht ist relativ irrelevant, aber was wichtig ist, die Energie, die Photonen durch den Fotoeffekt erzeugen. Das heißt also, wenn wir Instrumente in das äußere Sonnensystem hinausschicken, müssen wir uns sehr genau überlegen, wie effizient wir mit den wenigen Photonen oder andere Energie, die dort existiert, umgehen können. Also hier ist auch wieder inhärent in der Weltraumforschung, in der Technologieentwicklung die Notwendigkeit, nachhaltig und dann in dem Sinne klimaschonend zu agieren.
Das heißt, am Ende des Tages bekommen wir einfach noch effizientere PV-Paneele, auch für die Nutzung bei uns zu Hause. Und den Beginn hat es vielleicht genommen bei einem Satelliten oder ähnlichem Projekt.
Genau. Ein anderer Aspekt ist die thermische Isolierung. Also was, wenn wir zum Beispiel in den Infrarot-Spektralbereich gehen, wie mit dem James Webb Space Telescope, müssen die Instrumente auf sehr geringe Temperaturen gekühlt bzw. dort gehalten werden. Also hier geht es immer wieder darum, wie isoliere ich thermisch meine Instrumente nachhaltig. Und das ist natürlich dann auch wichtig oder von Interesse für uns auf der Erde.
Also das sind vielleicht Aspekte, die man so im normalen Alltag, wenn man über Weltraumforschung nachdenkt oder was hört, gar nicht so gleich im Kopf hat. Ihr Forschungsschwerpunkt sind ja eigentlich die Exoplaneten. Und ich glaube, auch da müssen wir ganz von vorne anfangen. Was genau ist denn das?
Also vielleicht fangen wir noch weiter vorne an. Was ist der Unterschied zwischen einem Planeten und einem Stern? Also ein Stern ist ein selbstleuchtendes Objekt und die Planeten sind im Wesentlichen die Nebenprodukte der Sternentstehung. Das heißt also, wir sollten uns gar nicht so wichtig nehmen als Lebewesen auf einem Planeten, denn im Wesentlichen sind wir nur ein Nebenprodukt einer wesentlich größeren Erscheinung, nämlich eines Sterns, welcher dann in seiner Vielzahl auch die Galaxie zum Leuchten bringt. So, und wie wir wissen, besteht unsere Galaxie aus vielen Sternen und jeder dieser Sterne kann und hat seine eigenen Planeten. Das bedeutet also, Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Also jeden Planeten, den wir nicht in unserem Sonnensystem, sondern außerhalb dessen entdecken, ist ein extrasolarer, außerhalb des Sonnensystems befindlicher Planet.
Und für Ihre Arbeit jetzt, um auch so weit zu schauen oder zu spähen, ist ja, glaube ich, das James Webb Weltraumteleskop sehr wichtig. Und da steckt ja auch österreichische Technologie drinnen.
Ja, tatsächlich in der Vorbereitung des Aufbaus des JWST ist Österreich beteiligt gewesen mit einer Kipp- und Drehtechnologie. Für uns wissenschaftlich ist das James Webb Space Telescope der nächste Leap, der nächste Sprung in der Wissenschaft, aus dem einfachen Grunde, weil wir uns jetzt tatsächlich in den infraroten Spektralbereich bewegen können und dort Moleküle wie Wasser, Methan, aber eben auch die Wolkenteilchen, die für mich nun wieder super spannend sind, zu analysieren. Wir alle kennen Wolken hier auf der Erde, aber auf extrasolaren Planeten können Wolken oder sind Wolken völlig anders als das, was wir auf der Erde kennen. Und die Herausforderung hierbei besteht, dass eigentlich fast jeder extrasolare Planet, fast jeder Planet irgendwann in seiner Entwicklung von Wolken bedeckt wurde. Und Sie sehen schon, was ich sage, also von Wolken bedeckt. Das heißt, man kann einfach nicht in den Planeten hineinschauen, was man natürlich sehr gerne machen möchte. Man möchte wissen, wie ist der Planet entstanden, wie entwickelt er sich, welche chemische Zusammensetzung hat er, um dann wieder die Verbindung zur Entstehung und der weiteren Entwicklung herstellen zu können. Das heißt also, um die Planeten tatsächlich charakterisieren zu können, müssen wir verstehen, wie Wolken entstanden sind. Und da spielt bereits JWST eine sehr große Rolle, weil es uns einfach ermöglicht, die Wolkenteilchen zu analysieren.
Völlig klar ist, der Planet A ist für uns alle die Erde und den sollten wir so gut wie möglich erhalten. Dennoch gibt es immer sozusagen diesen geflügelten Spruch, es gibt keinen Planeten B, wenn es um den Klimaschutz geht. Gibt es ihn vielleicht doch, ja? Oder kann man sagen, welche atmosphärischen Bedingungen könnten den Leben ermöglichen? Glauben Sie, dass es wohl Leben gibt?
Also ich bin ganz tief in mir drin, Physikerin und Wissenschaftlerin, und ich bin natürlich auch ein Mensch und ich würde mir sehr wünschen für die Menschheit, dass es einen Planeten B gäbe. Es gibt ihn aber nicht. Und das müssen wir uns einfach ganz klar bewusst sein. Wir sind verantwortlich für das, was wir hier tun, und das lässt sich ganz einfach auf physikalische Prinzipien zurückführen. Wir brauchen flüssiges Wasser, wir brauchen eine moderate Umgebungstemperatur, wir brauchen eine Gesteinsoberfläche, auf der wir uns bewegen können, auf der wir Ackerbau und Viehzucht betreiben können, um uns zu erhalten. Und das sind ganz spezielle physikalische Bedingungen. Wir wissen, dass es kleinere Schwankungen gibt. Gehen wir auf den Berggipfel, ist es kühler, ist die Luft dünner, also weniger Sauerstoff vorhanden, den wir atmen können. Gehen wir in ein Tal, ist es möglicherweise wärmer, ist es möglicherweise aber auch kühler. Wir finden aber auf jeden Fall flüssiges Wasser. Und das ist sehr speziell. Und wir verstehen mehr und mehr aus der Entwicklungsgeschichte der Planeten, aus der Entstehungsgeschichte von Sternen, dass es wirklich ein großer Zufall ist, dass wir hier existieren. Natürlich sind wir auf der Suche als Wissenschaftler nach der zweiten Erde. Und möglicherweise werden wir sie auch in den Weiten unserer Galaxie finden. Aber wir müssen uns ja dann auch noch dorthin bewegen können. Und bisher hat sich die Menschheit gerade mal bis zum Mond bewegt. Also von daher, nein, für uns und unserer Zeit gibt es keinen Planeten B. Wir müssen, wie als Menschen, wie auch in unserem täglichen Leben, die Verantwortung für unsere Umgebung übernehmen.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir die Verantwortung übernehmen müssen. Am Ende des Tages haben Sie sehr viele spannende Erkenntnisse über die klimatischen Veränderungen aus Ihrer Forschung mit diesen Exoplaneten. Wie kann uns denn das helfen, das Klima oder die mögliche Entwicklung auf der Erde besser zu verstehen?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, weil mir das zum einen gestattet, nochmal so zu reiterieren, dass sowohl Erde als auch Exoplaneten, als auch alles das, was sich außerhalb, dort draußen im Weltall befindet, basiert auf physikalischen und chemischen Prozessen, Gesetzen, die überall gelten. Das heißt also, das, was wir über Exoplaneten, über deren Klima, über deren Wolken, über deren chemische Zusammensetzung, über deren Entwicklung lernen, gilt in einem gewissen Rahmen für das Zentralgestirn, um das wir uns halt jetzt mit der Sonne bewegen, gilt genau das Gleiche. Aus der Exoplanetenforschung wissen wir, dass es extreme Tag- und Nachtunterschiede geben kann, wenn der Planet halt nahe genug am Zentralgestirn ist. Wir haben im Laufe der letzten 10 Jahre sehr stark die Annahmen hinterfragen müssen, die in die Modelle eingehen, die für die Untersuchung des Erdklimas und des Erdwetters eingehen, weil wir diese Annahmen auf die Exoplaneten übertragen mussten. So, und jetzt, und das bedeutet aber, dass wir im Wesentlichen auch der Erdforschung helfen, basierend auf Materialgrößen, basierend auf einer stärkeren Fundamentalphysik, Grundlagenphysik, die in die Modelle eingehen, hier Fortschritte zu machen. Ein Punkt, und das ist sicherlich auch weithin bekannt, ist natürlich die Klimaentwicklung. Und die hängt letztendlich dann auch wieder davon ab, wie stark wir die Wolkenbildung auf der Erde verstehen. Und ich denke, da haben wir durchaus mit unserer Methodologie Beiträge leisten können.
Können Sie uns vielleicht auch einen kleinen Einblick in Ihre Beteiligungen an der Erforschung des Mars und des Jupiters geben? Die sind vielleicht uns ein bisschen näher als die Exoplaneten.
Ja, das stimmt. Also das Institut selbst war bei der Mars-Mission Phobos beteiligt. Wir haben dort ein Magnetometer gebaut und ein Plasma-Experiment. Und hier ging es eben tatsächlich darum, die magnetischen Eigenschaften des Marses zu untersuchen. Und hier muss man sich halt immer überlegen, dass für uns auf der Erde das Magnetfeld halt sehr wichtig ist, um die Atmosphäre zu schützen. Denn wenn die Atmosphäre ionisiert wird, können die Ionen durch die magnetischen Felder beschleunigt werden und dann einfach die Erdumgebung verlassen. Wir sind für den Mars in dem Missionskonzept für die nächste Medium-Class-Mission bei der ESA, sogenannte M-MATISSE, beteiligt. Und hier wird es auch wieder darum gehen, die Wechselwirkung des Sonnenwindes mit der Mars-Atmosphäre, der Mars-Ionosphäre und der Magnetosphäre zu untersuchen. Und ganz wesentlich hierbei sind, dass alle die drei genannten Sphären die äußeren Bereiche des Marses sind. Aber was uns eigentlich interessiert, ist die innere Atmosphäre und die Wechselwirkung mit der Oberfläche. Denn das ist dann von Relevanz, wenn man darüber nachdenkt, ob man tatsächlich Mars irgendwann mal besuchen möchte. Also es geht immer wieder um den Schutz der Atmosphäre vor dem Sonnenwind, vor der Wechselwirkung mit dem Zentralgestirn. Für Jupiter. Jupiter ist natürlich super spannend, wie wir vorhin schon herausgearbeitet haben, technologisch, aber auch wissenschaftlich. Jupiter ist ein Gasriese in unserem äußeren Sonnensystem und hat im Wesentlichen so ein bisschen sein eigenes Planetensystem mit den galileischen Monden. Und das Spannende daran ist, zum einen sind die meisten galileischen Monde mit einer Eisschicht überzogen. Und es geht jetzt darum herauszufinden, wie viel flüssiges Wasser in diesen galileischen Monden tatsächlich vorhanden ist. Flüssiges Wasser, Leben. Problem ist nur, dass es sehr kalt ist. Also wir haben schon besprochen, wir brauchen eine gewisse Wärme, um tatsächlich leben zu können. Also das heißt, die galileischen Monde sind vielleicht nicht so für uns geeignet. Aber aus physikalischer Sicht ist ja Jupiter auch insofern wirklich super spannend, weil es hier um drei sich miteinander wechselwirkende Magnetfelder geht. Wir haben das solare Magnetfeld, welches mit dem Jupiter-Magnetfeld wechselwirkt, und dann die beiden wechselwirken mit den lokalen Magnetfeldern der Eismonde. Und das finde ich natürlich physikalisch super spannend, weil es letztendlich dann wieder darum geht, wie führt diese Wechselwirkung dazu, dass atmosphärische Umgebungen geschützt oder eben nicht geschützt werden können, was dann wiederum unser Wissen für die Erdatmosphäre beflügeln kann.
Jetzt habe ich gelesen, dass ja schon über Landwirtschaft am Mars nachgedacht wird. Also konkret gibt es schon offenbar Bodenbakterien, die für die Pflanzen wichtigen Stickstoff liefern könnten und dann einer künftigen Marskolonie den Ackerbau ermöglichen. Ist das nur Zukunftsvision, mehr Traum oder doch etwas, was bald Realität sein könnte?
Also ich muss jetzt mal mit Harald Lesch antworten. Also die Tatsache, dass man Gedanken formulieren kann, muss nicht unbedingt heißen, dass man sie tatsächlich ausspricht. Aber wir bringen das jetzt mal auf eine physikalische Grundlage zurück. Ich glaube, das erste Wichtige, was man sich vergegenwärtigen muss, ist die atmosphärische Zusammensetzung. Auf der Erde haben wir 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 0,93% Argon, also ein Edelgas. Mars hingegen hat 95% CO2, 2-3% Stickstoff, molekularen Stickstoff und 0,3% molekularen Sauerstoff. Das heißt, bevor wir über Ackerbau und Viehzucht nachdenken, müssen wir einfach erstmal darüber nachdenken, wie wir als Menschen, deren Basis viel Sauerstoff ist, in einer solchen Atmosphäre überleben können. Und das ist die wesentlich krassere Herausforderung für jede Vision für jegliche Vision überhaupt Mars zu kolonialisieren. Nee, das ist, glaube ich, nicht so gut, oder?
Natürlich wird sich irgendwann die Frage stellen, würde man denn tatsächlich einen bewohnbaren Planeten oder nutzbaren Planeten finden, wem der am Ende des Tages gehört oder wie hier fair aufgeteilt wird. Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, das ja generell im Weltraum schon vorkommt. Wem gehört was jetzt in Bezug auf die gesamten Satelliten, oder?
Absolut. Also das ist eine große Frage. Und hier ist auch wieder eine wichtige Wahrnehmung, dass Weltraumphysik, Weltraumwissenschaften nicht mehr allein eine naturwissenschaftliche Ausrichtung haben darf, sondern jedes Mal, wenn es halt um solche große Fragestellungen geht, wie gehen wir damit um? Es geht gar nicht so sehr darum, wem gehört was, sondern wie gehen wir damit um, basierend auf dem Wissen, was wir als Menschen hier geschaffen haben in unserem Umgang im Miteinander. Da gehören einfach unsere Kollegen aus den philosophischen Fakultäten mit dazu und aus meiner Sicht auch die Kollegen aus der Geschichte, aus unserer Menschheitsgeschichte.
Aber es wird natürlich auch irgendwann zu einer geopolitischen Frage. Und ich glaube, das merkt man auch, weil sie sich auch mit Wolken beschäftigen, bei so Themen wie Geoengineering sehr stark.
In der Tat. Zum Glück sind wir noch gut in der Wissenschaft verankert.
Welche Technologien oder Missionen sind denn in Zukunft besonders aufregend? Oder wo glauben Sie, kann man noch besonders viele Erkenntnisse herausziehen? Worauf freuen Sie sich da vielleicht?
Wenn wir jetzt uns wieder den Exoplaneten zuwenden, aber eigentlich gilt das auch für die Planeten in unserem Sonnensystem, geht es immer darum, die Objekte zu verstehen, die chemische Zusammensetzung, weil das letztendlich der Fingerabdruck für Entwicklung, für mögliche Habitabilität sein könnte. Das heißt also, was ganz wesentlich ist, sind spektroskopische Fingerabdrücke zu vermessen und diese dann mit unseren Modellvorstellungen in Einklang zu bringen. Ganz spannend, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, finde ich die Erkenntnisse, die uns JUICE bringen wird, also die Mission in das Jupiter-System zur Erforschung der Eismonde. Aber auch neue Weltraummissionen wie New Athena sind aus meiner Sicht unglaublich spannend. Gerade deshalb, weil sie neue Spektralbereiche und damit neue Möglichkeiten, spektrale Fingerabdrücke oder eben auch Energiebereiche zu erforschen. Also New Athena wird hoffentlich ein Röntgen-Weltraumteleskop, das heißt, das sind hochenergetische Photonen, die wir hier beobachten können. Und hier geht es dann für uns zum Beispiel darum, inwiefern diese Röntgenphotonen, diese Röntgenstrahlung, wie können die dazu führen, dass komplexere Moleküle und möglicherweise eben auch Biomoleküle in chemisch sehr unterschiedlichen Umgebungen entstehen können. Also darauf freue ich mich sehr. Wir werden sehen, ob New Athena tatsächlich fliegt, aber es ist ein neuer Energiebereich, ein neuer Spektralbereich, den es auch für die Exoplaneten zu erforschen gilt. Und unsere Kollegen in der Sonnensystemforschung haben das ja bereits getan.
Wann wäre das soweit?
Oh, das ist ganz weit. Im Augenblick wäre das geplant für 2037 in dem Bereich.
Also es wird hier über mehrere Dekaden Forschung geplant. Vielleicht kann man generell einmal sagen, von welchen Zeiträumen gehen Sie aus? Ich meine, man sieht auf der einen Seite, wie sich im Bereich zum Beispiel künstlicher Intelligenz so quasi jedes Vierteljahr einfach ein Riesentechnologiesprung ergibt. Also eine rasante Geschwindigkeit auf der einen Seite. Wie viel Geduld braucht es in der Weltraumforschung?
Nicht so sehr und doch sehr viel. Und ich sage Ihnen auch gleich, warum ich das jetzt so ambivalent sage. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Machine Learning oder die künstliche Intelligenz zurückkommen. Ich hatte jetzt gerade die Gelegenheit, mich ein bisschen mit den Zeitskalen, die da involviert sind, auseinanderzusetzen. Aber auch hier braucht es Zeit. Also wenn wir jetzt uns anschauen, die Large Language Models zum Beispiel, die haben im Jahre 2018 hat man angefangen, zumindest erste öffentliche Wahrnehmung dafür zu entwickeln. Und natürlich ist in den letzten 8 Jahren, es gab eine rasante Entwicklung, aber auch dafür mussten die Grundlagen gelegt werden. Und die Grundlagen dafür liegen in unserer Sprache, liegen in der Statistik, liegen in der Mathematik. Also jetzt ist sozusagen die Möglichkeit, alle diese Erkenntnisse zusammenzuführen und zur Blüte zu bringen, würde ich fast sagen. Und das trifft für jede Wissenschaft zu. Man braucht eine ganze Menge an Zeit, um die Grundlagen zu legen, um die Hintergründe zu entwickeln, um das Verständnis wirklich so weit in der Menschheit verankert zu haben, dass tatsächlich der nächste Sprung gemacht werden kann. Und das passiert jetzt gerade mit Machine Learning oder künstlicher Intelligenz. Für die Weltraumwissenschaften ist das sehr ähnlich. Also wir müssen immer im Hintergrund die theoretisch die Grundlagen für die Forschungen entwickeln, sei es in der Wolkenbildung, in der Chemie, in der monomerischen Simulation, in der Materialforschung, so dass wir dann zum einen die Instrumente bauen können, das braucht dann immer wieder auch noch eine Zeit, und zum anderen dann, dass die Mission launchen können, und dann braucht diese Mission ja auch eine Weile, wenn es sich zum Beispiel ins äußere Sonnensystem bewegt, um dahin zu kommen. Das sind 8 Jahre. Wenn wir natürlich eine Mission haben, die sich halt nur um die Erde dreht oder in einem L2-Punkt geparkt wird, dann ist das alles nicht so dramatisch, dann können wir eigentlich mit der Wissenschaft relativ schnell beginnen. Aber man muss sich halt auch vor Augen halten, es ist zum einen die Grundlagenwissenschaft, die halt die mathematisch-physikalisch-chemischen Modelle entwickelt, aber eben auch Materialwissenschaften und Technologieentwicklungen. Also oft werden wirklich neue Technologien entwickelt, um dann die Anforderungen, den Anforderungen der Wissenschaft gerecht zu werden. Deshalb geht jede dieser Weltraummission hat einen Science Driver, und der muss einfach richtig groß und the next leap für die gesamte Menschheit sozusagen sein.
Sie haben das jetzt schön formuliert mit dem Science Driver. Jetzt würde ich umgekehrt fragen, was braucht denn eigentlich die Weltraumforschung oder Weltraumwissenschaft auch an Rahmenbedingungen, gerade in Österreich und der Europäischen Union? Weil ich denke, wenn wir über Weltraum sprechen, sprechen wir natürlich schon sehr oft über die USA oder auch immer wieder Asien. China, glaube ich, versucht da auch jetzt einiges auf den Weg zu bringen. Wo befinden wir uns da auch in der Stärke gegenüber diesen beiden Großmächten?
Also Österreich ist natürlich klein, aber Europa als Zusammenschluss von mehreren Ländern ist durchaus ein sehr, sehr ernstzunehmender Player. Und insbesondere, weil wir einfach auch im Science-Programm in den letzten Jahren gezeigt haben, wie nachhaltig und wie verlässlich die Europäische Weltraummission die Instrumente und die Weltraummission dann zum Launching bringt. Das ist das eine. Aber hier würde ich mir wünschen, dass man mehr Aufmerksamkeit und mehr Wahrnehmung, Awareness für die Notwendigkeit der Grundlagenforschung für jede Entwicklung in der Menschheit hat. Wir haben ja kurz KI angesprochen. Wir haben die Notwendigkeit der Grundlagenforschung für die Weltraumwissenschaften angesprochen. Und das kann man ganz, ganz weit ausbreiten. Und es ist einfach eine Notwendigkeit. Albert Einstein hat ja nicht den Nobelpreis bekommen, weil er plötzlich eine Eingebung hatte. Nein, sondern weil viele, viele Generationen von Mathematikern vor ihm die entsprechenden Strukturen geliefert haben. Das bringt mich jetzt aber auch darauf, dass wir in der Weltraumforschung, wie jeder Forscher, eine gut ausgebildete Bevölkerung, gut ausgebildete Kinder, gut ausgebildete Schüler, Studenten brauchen und natürlich auch sehr, sehr gerne dazu beitragen. Deshalb wäre mein Wunsch, mein wirklich tiefgehender Wunsch für uns als Gesellschaft, dass wir uns darum kümmern, dass unsere nächsten Generationen immer gut ausgebildet werden können. Und wenn es bedeutet, dass wir als Wissenschaftler dort mehr Unterstützung liefern können, dann werden wir das tun. Das bedeutet aber auch, dass dann in den höheren Jahren, die mich jetzt nun hier umgeben am Institut für Weltraumforschung, wir eine nachhaltige Finanzierung von Nachwuchswissenschaftlern brauchen. Und zwar nicht nur jene, die halt besonders outstanding sind, sondern eben auch jene, die uns helfen, die Grundlagenforschung stetig und kontinuierlich voranzutreiben. Also wir haben jetzt hier am Institut für Weltraumforschung das Young Researcher Program for Interdisciplinary Space Sciences and Planetary Research gegründet, genau um dieser Notwendigkeit nachzukommen. Wir beschäftigen uns, wir laden Studenten ein, wir laden Schüler ein, wir arbeiten mit Masterstudenten, mit Doktoranden. Aber das auf eine nachhaltige Basis zu stellen, sodass man einfach auch eine gesamte Wissenschafts- und Bildungslandschaft bauen kann, das ist, glaube ich, sehr wesentlich. Und das darf einfach nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Nur eine gute Bildung, nur eine gute Ausstattung der Grundlagenforschung im Zusammenhang mit der Bildung hilft uns, die Herausforderungen unserer Menschheit zu lösen.
Ich nehme das jetzt gleich auch ein bisschen als einen Appell an eine zukünftige Regierung, die sich, glaube ich, da auch mit Nachdruck um dieses Thema kümmern muss. Sie haben ja sehr eindrucksvoll geschildert, welchen Beitrag auch Grundlagenforschung insgesamt für alle Lebensbereiche leistet. Zum Abschluss frage ich unsere Gäste auch immer, was denn ihr persönlicher Beitrag für ein bisschen mehr Klimaschutz im Alltag ist?
Zum einen ist es, sich nicht dem Shopping-Wahnsinn permanent hinzugeben. Aber ein etwas more lighthearted Aspekt ist natürlich, ich bin leidenschaftliche Radfahrerin und so lange und so oft ich das kann, werde ich mich mit dem Rad hier durch Graz bewegen. Und Graz ist einfach so prädestiniert zum Radfahren. Es ist einfach wundervoll. Und da danke ich natürlich hier den lokalen Gegebenheiten, dass man uns das ermöglicht.
Ich glaube, ein schönes Beispiel, und Radfahren ist ja sozusagen nicht nur, man tut ja nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern man tut natürlich auch was für die persönliche Fitness, weil möglicherweise auch die Forscherinnen und Forscher in Österreich mehr sitzen oder stehen müssen, als sich tatsächlich aktiv bewegen. Ich bedanke mich recht herzlich für ein extrem spannendes Gespräch. Ein Thema, in dem ich auch Einblick bekommen habe, was Weltraumforschung denn wirklich für all unsere Lebensbereiche benötigt. Und ich glaube, der Appell, es gibt keinen Planeten B, zumindest nicht in absehbarer Zeit, der ist auch hängen geblieben. Das heißt, mit aller Kraft müssen wir darum kämpfen, diesen Planeten gut für unsere Kinder und Enkelkinder zu erhalten. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank für das wirklich spannende Interview.
Danke, dass ihr wieder dabei wart. Das war eine besonders inspirierende Folge von Ökologisch und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.